Deutschlandfunk, das war der Tag.
Und dazu begrüßt sie Jürgen zur Heide. Beirut zwischen Wut und Verzweiflung, das ist die Überschrift der Kollegen aus den Agenturen. Und ich glaube, es trifft ganz gut, was dort im Moment passiert. Verzweiflung auf der einen Seite, weil die Schäden unermesslich sind, größer als in Zeiten des Krieges. Und diese Menschen haben viele Kriege, viele Auseinandersetzungen erlebt. Die Wut, ja, auch sie steigt und sie steigt berechtigt, denn die Politik ist unfähig, unwillig. Sie können alle Attribute nennen, die man finden kann. Genau das hat der französische Präsident heute vor Ort auch gesagt. Ja, man ist bereit zu helfen, aber vor Ort muss sich einiges ändern. Ob es soweit kommt, wir werden Sie darüber informieren. Dann haben wir natürlich die Frage, was passiert mit den Reiserückkehrern aus den Risikogebieten? Heute gibt es neue Regeln und die Frage steht im Raum, gibt es eine zweite Welle, sind wir vielleicht schon drin? Wir werden darüber sprechen mit Klaus Reinhardt, dem Präsidenten der Bundesärztekammer. Dann haben wir unter anderem noch die folgenden Themen. Sea-Watch 4 vor dem Mittelmeereinsatz und der polnische Präsident Duda ist erneut zum zweiten Mal vereidigt worden. Wir beginnen aber mit dem Corona-Thema. Heute gibt es so viele Infektionen wie lange nicht mehr, über 1000. Das ist eine Schwelle, die zumindest aufhorchen lässt. Was heißt das? Für die Reiserückkehrer gibt es jetzt strengere Regeln unter anderem, aber das ist nicht das Einzige. Volker Fintermer mit den Details.
Es sind die gestiegenen Infektionszahlen, die Gesundheitsminister Jens Spahn veranlasst haben, heute an die Öffentlichkeit zu gehen. Das Robert-Koch-Institut meldete erstmals wieder mehr als 1000 Infektionen an einem Tag.
Die Pandemie, das zeigen diese Zahlen, die Pandemie ist noch nicht vorbei.
Wobei die Ursachen bislang maßgeblich in regionalen Ereignissen liegen, also etwa Familienfeiern oder sonstige Veranstaltungen, auch die von Religionsgemeinschaften und anderem mehr. Die ließen sich bislang lokal ganz gut eingrenzen. Aber mit der zunehmenden Zahl an Reiserückkehrern, wo ja auch nicht wenige Infektionen festgestellt werden, steigt natürlich das Risiko einer weiteren Ausbreitung. Da verwies Spahn auf die seit dem vergangenen Samstag geltende Möglichkeit, sich freiwillig testen zu lassen. Und ab dem kommenden Samstag gelten verbindliche Tests für Reiserückkehrer aus Risikogebieten, worauf er heute noch einmal explizit hinweisen wollte.
Das heißt, wer aus einem solchen Risikogebiet nach Deutschland einreist, muss ein Testergebnis mitbringen oder hier in Deutschland einen Test durchführen lassen.
Spahn hält die Pflicht für einen zumutbaren Eingriff in die Freiheit des Einzelnen, weil es dabei eben auch um die Verantwortung für die Mitmenschen gehe. Ohnehin gilt für Risikogebiete ja eine zweiwöchige Quarantänepflicht, solange man nicht negativ getestet wurde. Von einer zweiten Welle will Spahn übrigens nicht sprechen, sondern der Ansatz müsse lauten, wie schaffe man es, das Virus im Schach zu halten. In diesem Zusammenhang verteidigte der Gesundheitsminister auch die Maskenpflicht in vielen öffentlichen Bereichen als einen insgesamt kleinen Preis gegen eine mögliche weitere Ausbreitung des Virus. Keine Einwände hat der Gesundheitsminister gegen die Rückkehr zum normalen Schulalltag. Da habe es im Vorfeld intensive Debatten gegeben und es liegen jetzt ja auch viele Konzepte vor, wie das jeweils umgesetzt werden soll. Entscheidend sei die Praxis, die in dieser Woche in Mecklenburg-Vorpommern und heute in Hamburg begonnen hat. Da müsse man jetzt sehen, was wirklich passiert und verbessert werden könne. Die Zielrichtung sei ja, Unterricht vor Ort überhaupt wieder möglich zu machen, auch im Interesse der Eltern, die das nur in den wenigsten Fällen gut von zu Hause aus organisieren konnten. Das habe auch viel mit Chancengleichheit zu tun, betonte Spahn. Und dass der Wiedereinstieg durch die unterschiedlichen Ferienzeiten nur schrittweise erfolge, sei sicherlich auch hilfreich. Auch die Pläne der Deutschen Fußballliga begrüßte der Gesundheitsminister, weil sie umfassend seien und vieles berücksichtigen würden. Aber auch hier gelte, wie bei den Schulen,
entscheidend ist auf dem Platz. Und das Konzept ist erstmal ein theoretisches auf dem Papier. Und hier kommt jetzt darauf an, was ist tatsächlich dann gelebte Realität im Stadion und das ist ja die eigentliche Herausforderung, auf dem Weg ins Stadion und raus aus dem Stadion.
Und das könne man jeweils nur vor Ort nach den gegebenen Bedingungen bewerten und entscheiden. Da sollten Spahn zufolge jetzt entsprechende Anpassungen für jede Spielstätte, also jedes Stadion, stattfinden. Was der Gesundheitsminister aber auch klar verneinte, sind zusätzliche oder eigene Testkapazitäten für Fußballspiele.
Das war der Bericht von Volker Fintermer. Wir wollen beim Thema bleiben und wollen uns fragen, was sind denn die richtigen Antworten? Wir können hoffen, dass einer es weiß, der jetzt am Telefon ist, der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt. Erst einmal schönen guten Abend, Herr Reinhardt.
Guten Abend, Herr Zuheide.
Herr Reinhardt, wie schützt sich eigentlich der Präsident der Bundesärztekammer in diesen Tagen? Worauf achten Sie?
Naja, auf das, was wir allgemein tun sollten. Das heißt, ich versuche, soweit das eben möglich ist, Abstand zu halten. Das ist manchmal in öffentlichen Verkehrsmitteln nicht so ganz einfach. Ich fahre häufig mit dem Zug und auch mit der S-Bahn, aber ich bewege mich jetzt um diese Jahreszeit sehr gerne auch mit dem Fahrrad. Ansonsten trage ich natürlich in den Räumlichkeiten, Geschäften etc. eine Maske. Und ja, das ist alles, was man, Handhygiene, also alle die Dinge, die wir sozusagen auch allgemein empfehlen, mehr kann auch ein Arzt oder auch der Präsident der Bundesärztekammer nicht für sich tun.
Sind wir denn, das ist die andere Frage, sind wir schon in der zweiten Welle oder ist das eigentlich nicht die richtige Bezeichnung für das, was wir im Moment sehen mit in der Tat um 1000 Neuinfektionen am Tag?
Ja, es sind ja allerlei, von Dauerwelle ist die Rede, von zweiter Welle und alles Mögliche. Ich wehre mich ein bisschen gegen diesen Begriff Welle und ich wehre mich auch dagegen, dass mit dem Ansteigen der jetzt bemerkbaren Neuinfektionen Panik verbreitet wird. Die Neuinfektionszahl ist gestiegen, ja, ohne Frage. Wir sind das erste Mal, glaube ich, seit Mai heute über 1000 oder gestern über 1000 Neuinfektionen gewesen. Aber das hat natürlich auch ein bisschen was zu tun mit dem etwas vermehrten Testen, was wir jetzt im Rahmen der Testungen auch der Reisenden angefangen haben. Das ist das eine. Und das zweite ist, es ist und war auch zu erwarten, dass mit zunehmender Mobilität jetzt in den Sommermonaten und während der Ferienzeit natürlich sich das Virus etwas stärker ausbreitet. Aber davon jetzt zu sprechen, dass wir eine richtige Welle haben, vor der wir Angst haben müssten, halte ich für übertrieben.
Wenn Sie gerade die Reise ansprechen und die Reiserückkehrer im Moment sollen am Wochenende, es gilt sowieso, dass alle getestet werden sollen, die aus einem Risikogebiet kommen. Jetzt gibt es die Verpflichtung. Also zwei Fragen. Erstens, die Verpflichtung ist richtig?
Ja, ich halte die Verpflichtung für richtig, wenn schon, denn schon. Ich finde es einen zumutbaren kleinen Eingriff für den Betroffenen, der aber dazu dienen kann, Infektionsketten zu unterbrechen, zu erkennen, nachverfolgen zu können. Und ich finde, auch bei den bisherigen Erkenntnissen, die wir, glaube ich, in NRW haben, 2,5% der aus Risikogebieten Einreisenden sind infiziert, finde ich es angemessen, das zu tun.
Was ist denn mit der Definition der Risikogebiete? Da stelle ich mir vor, das ist heute so und das kann morgen wieder ganz anders sein. Und im Zweifel sind es ja auch nicht ganze Länder, sondern wirklich nur einzelne Superspreader-Regionen. Was müssen wir da aus Ihrer Sicht tun?
Also ich glaube, dass die Zahlen, die das RKI da zugrunde legt, schon die richtigen sind und auch die zur Verfügung stehen. Mehr können wir da an der Stelle auch nicht tun. Ich plädiere sowieso dafür, möglichst pragmatisch mit dem Thema umzugehen. Und wir haben immer so ein bisschen den Hang, alles hundertprozentig zu machen. Da müssen also alle Infizierten müssen erfasst werden. Das wird nicht gelingen. Damit müssen wir umgehen, dass uns das nicht gelingen wird. Aber wenn wir einen hohen Prozentsatz erfassen, da sind wir schon ein großes Stück weiter und wir müssen alles tun, mit möglichst vertretbarem Aufwand für Einzelne und für alle, für die Gesamtheit, um das zu verhindern, was es zu verhindern gilt, nämlich einen zweiten Lockdown, wie wir ihn Anfang des Jahres gehabt haben.
Was sagen die Kolleginnen und Kollegen in den Praxen? Was können Sie bewältigen und was erwarten Sie vom Staat?
Also die Praxen haben natürlich einen erheblichen Mehraufwand, das ist überhaupt gar keine Frage. Ich kann also aus der eigenen Praxis, mit der ich heute Kontakt hatte, zu dem Thema berichten. Das besteht im Übrigen nicht nur so sehr in dem Abstrich selbst, sondern eigentlich fast viel mehr in der Beratung drumherum. Also das Kommunikationskonzept ist an der Stelle vielleicht noch nicht ganz ausgereift, weil das auch so ein bisschen holprig alles jetzt stattgefunden hat in der politischen Entscheidungsebene. Aber das ist so. Wir leben jetzt in einer Zeit, in der wir ja ein bisschen auf Sicht handeln und fahren und müssen. Und insofern, glaube ich, muss man da auch ein bisschen die Zähne zusammenbeißen. Da gibt es viele, die auch jetzt ein bisschen stöhnen. Dafür habe ich Verständnis. Aber ich glaube, jeder muss auch seinen Platz in seiner Funktion, in dem Beruf, den er ausübt, versuchen, an dieser Stelle auch ein bisschen pragmatisch und leidensfähig zu sein, dafür plädiere ich zumindest an dieser Stelle. Und insofern ziehe ich meinen Hut vor all denen, die es tun und finde es auch sehr gut, dass sie es tun und sehe aber keine ganz großen Alternativmöglichkeiten.
Dann ist ja die Frage, wie getestet wird. Der eine oder andere sagt, alle werden wir nicht testen können, aber dass wir uns mehr auf diejenigen konzentrieren, die möglicherweise in Gefahr kommen und dass wir rechtzeitig testen, also bevor die Inkubationszeit um ist. Das ist ja die größte Gefahr. Da gibt es ja auch Diskussionen über Strategiewechsel. Was empfehlen Sie?
Also ich finde, würde auf jeden Fall empfehlen, dass wir neben den Testungen der Reisenden, die jetzt ja dann verpflichtend eingeführt sind mit dem morgigen Tag, glaube ich, müssen wir uns jetzt auch darauf konzentrieren in den nächsten Wochen und Monaten, dass wir die wirklich vulnerablen, gefährdeten Personengruppen schützen. Und das bedeutet, dass alle, die mit denen Umgang pflegen, in der Altenpflege zum Beispiel, in der ambulanten Altenpflege wie der stationären Altenpflege, das Pflegepersonal in Krankenhäusern, das ärztliche Personal, dass die regelmäßig getestet werden und die Möglichkeiten dafür bestehen, damit man dort dafür sorgen kann, dass Menschen, die sich infiziert haben, das dann in diesen Einrichtungen nicht verbreiten.
Und was ist mit Schule?
Mit der Schule bin ich der Auffassung, dass die bisherigen Zahlen der Inzidenz bei Kindern eigentlich zeigen, dass sie nicht größer ist als in der allgemeinen Bevölkerung, vielleicht sogar etwas niedriger. Erstens. Zweitens, die Kinder selbst bei einer Infektion im Einzelfall relativ milde Erkrankungsverläufe haben, jedenfalls in der absolut großen Mehrzahl oder fast durchgängig, sodass sie auch nicht wirklich gefährdet sind, daran schwer zu erkranken. Das ist das Zweite. Das Dritte ist, dass ich finde, dass Kinder einen Anspruch auf Bildung haben und dass wir die Begleiteffekte, die im Rahmen der Schule stattfinden, nämlich die Beobachtung von Kindern, die Strukturierung des Tages, die Möglichkeit auch festzustellen, wenn Kinder unterfördert sind oder auch vielleicht unter Umständen sich in prekären Verhältnissen befinden oder sogar Missbrauch stattfindet. All diese Dinge, die jetzt in den letzten Wochen und Monaten des Nicht-Stattfindens der Schule überhaupt nicht mehr stattgefunden haben oder erkannt werden konnten, dass wir aus diesen Gründen eigentlich verpflichtet sind, einen weitestgehenden Regelbetrieb in Schulen aufrechtzuerhalten. Und dass man den auch pragmatisch organisiert, indem man Abstände der Bestuhlung versucht aufrechtzuerhalten, indem man vielleicht 3-4 Mal, jetzt im Sommermonat ist das ja ganz unproblematisch, lüftet und indem man kleinere und häufigere Pausen macht, indem man große Klassen teilt, indem man vielleicht auch den Unterricht etwas entzerrt und auch an dieser Stelle dann die Stundenpläne etwas umgestaltet. Das ist alles machbar und das ist auch alles mit Fantasie und Pragmatismus umsetzbar und dafür plädiere ich, das zu tun und dann einen möglichst vernünftigen Betrieb in Schulen auch mit Regelbetrieb umzusetzen.
Der letzte Punkt, und das soll nicht der wichtigste sein, aber ich frage es trotzdem, ich weiß ja auch, wen ich das frage, was ist mit Fußball? Welche Hoffnung machen Sie den Fans?
Ja, also da finde ich gerade auch in Bezug auf das Thema Schule von vorher, wenn wir also darüber nachdenken, dass wir Fußballstadien füllen mit irgendwelchen Hygienekonzepten, bevor das umgesetzt wird, finde ich, muss in Schulen Regelbetrieb herrschen. Das ist nochmal auf die vorgestellte Frage rekurrierend. Und was den Fußball selbst angeht, finde ich, muss ich ehrlich sagen, wäre ich im Hinblick auf solche Großveranstaltungen tatsächlich eher etwas reserviert zum jetzigen Zeitpunkt.
Dankeschön, das war Klaus Reiner, der Präsident der Bundesärztekammer. Wir haben das Gespräch kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Wir haben es gerade gehört, auch er selbst empfiehlt auf jeden Fall Mundschutz. Überall, vor allen Dingen natürlich in öffentlichen Verkehrsmitteln. Genau darüber wird wieder diskutiert. Auf der einen Seite ja, es ist die Regel, dass es so gilt, aber steht noch nicht in den Beförderungsbedingungen, muss es da rein. Erfahrungen und Eindrücke zu dem Thema von Dieter Nürnberger.
Bitte die Maske auf die Nase ziehen. Das ist ja eine Mund-Nasen-Bedingung. Das Ganze wird 25 Euro dabei. Freuen Sie nicht.
Nächste Station, Berlin Hauptbahnhof.
Es gibt Kontrollen in den Zügen der Deutschen Bahn AG, doch können sie wohl nur stichprobenartig erfolgen. Bei diesem Kontrollgang von Bahnsicherheitskräften und der zuständigen Bundespolizei mussten einzelne Passagiere an die Maskenpflicht erinnert werden. Doch im Großen und Ganzen wurde sich an die Vorschrift gehalten. Und auch die Passagiere haben Verständnis.
In der Regel tragen fast alle eine Maske. Ich meine, jetzt, wenn der Zug so leer ist, dann macht man die Nase frei. Und wenn ich mal was nasche, dann mache ich es frei.
Ist schon eine Belastung. Wenn alle vernünftig sind, vielleicht sind wir da wieder schnell raus aus der Nummer. Denn.
Doch gleichzeitig nehmen auch die Beschwerden zu. Vor allem in den sozialen Netzwerken gibt es gepostete Videos, die überfüllte Züge zeigen, meist im Regionalverkehr. Und mittendrin Kunden mit und auch ohne Maske. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer schlug heute Alarm. Der Vorsitzende Klaus Wieselski beklagte in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung, dass das Tragen eines Atemschutzes bisher nicht in den Beförderungsbedingungen des bundeseigenen Unternehmens festgeschrieben sei. Zitat:
Die Ausgangsposition für die Zugbegleiter ist schon dadurch schlecht, dass die Pflicht zum Tragen einer Maske nicht Teil der Beförderungsbedingungen ist und damit des Hausrechts des Unternehmens. Aus unerfindlichen Gründen kann sich das Management der Bahn nicht dazu durchringen, das zu verankern.
Die DB AG lehnt dieses Ansinnen ab. Die Beförderungsregeln seien ausreichend. Und natürlich könne schon heute das Bahnpersonal Maskenverweigerer auffordern, den Zug am nächsten Halt zu verlassen. Bahnsprecher Steffen Rutsch.
Wenn es wirklich zu einer Konfliktsituation käme und sich jemand renitent weigert, eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen, dann gilt auch hier, wie in allen eskalierenden Konfliktsituationen, die wir ja im Bahnverkehr theoretisch und praktisch auch immer mal wieder haben, das ist dann eine Gefahr, die muss abgewehrt werden und das geschieht gemeinsam mit der Bundespolizei.
Dass die Bahnmitarbeiter mit renitenten Maskenverweigerern ihre Probleme haben, bestätigt hingegen Karl-Peter Naumann vom Fahrgastverband Pro Bahn. Der Großteil der Fahrgäste trage die Maske, doch in Konfliktsituationen müssten die Bahnmitarbeiter auch abwägen.
Das hat nicht den Grund, dass sie sich ihrer Pflicht nicht bewusst sind, sondern dass das Bahnpersonal einfach Angst hat, sich mit renitenten Fahrgästen auseinanderzusetzen. Und von daher kann ich also jeden verstehen, der, wenn er nicht aus sicherer Entfernung agieren kann, dann auch eher den Mund hält.
Für die Durchsetzung zuständig sind die Bundesländer mit ihren bestehenden Verordnungen. Und diese wurden beispielsweise in Nordrhein-Westfalen erst kürzlich verschärft. Wer ohne Maske in Bahn oder Bus erwischt wird, soll künftig bis zu 150 Euro zahlen. Eine richtige Maßnahme, findet Karl-Peter Naumann vom Fahrgastverband. Allerdings gehe es beim Thema Durchsetzung der Maskenpflicht nicht allein um die Deutsche Bahn.
Ein etwas deutlicheres Durchgreifen durch die Bundespolizei oder die Landespolizei oder von beiden, aber eben hoheitlich und dann eben gleich mit ein paar deutlichen Bußgeldern. Ich glaube, das würde schon helfen. Das gilt ja nicht nur für die Bahn, das gilt genauso für Demonstrationen, für Aufenthalt am Strand und was auch immer.
Weshalb vor allem eines gelte, die Kontrollen müssten zunehmen. Doch dafür fehle es bei den zuständigen Behörden oft an Personal. Nicht nur in der Bahn, sondern überall dort, wo die Maske vorgeschrieben ist.
Das war der Bericht von Dieter Nürnberger. Was sich im Libanon abgespielt hat, ist im wahrsten Sinne des Wortes eine Katastrophe. Wir benutzen dieses Wort möglicherweise zu oft, aber in diesem Fall ist es zutreffend. Es sind viele Menschen gestorben und unzählige sind Verletzte. Sie sind noch nicht einmal geborgen. Man sucht weiter nach ihnen. Und vor allen Dingen, die staatlichen Strukturen existieren nicht im Libanon. Es ist ein besonderes System und das System ist nicht gemacht für solche Katastrophen. Die internationale Hilfe, das ist vielleicht das gute Zeichen an diesem Tag, läuft langsam an, aber es verlangt eben Änderungen im Lande selbst. Einer hat heute ganz besonders darauf hingewiesen. Jürgen Stryak berichtet.
Kurz nach seiner Ankunft in Beirut besuchte Emmanuel Macron das Hafengelände sowie zerstörte Gebiete in der Umgebung und er kündigte schnelle und umfassende Unterstützung an. In den kommenden Tagen werde man, erklärte der französische Präsident, die Hilfe für Libanon auf europäischer Ebene organisieren. Er würde das gern selber in die Hand nehmen. Frankreich werde in Kürze Initiativen vorschlagen. Frankreich unterhält sehr enge Beziehungen zu Libanon. Der Besuch des französischen Präsidenten hat deshalb für viele im Land in dieser dramatischen Phase eine große Bedeutung. Scharf kritisierte Macron die libanesische Führung. Wir wissen, dass die Krise im Land ernst ist und dass die Staatsführung des Libanon eine historische Verantwortung dafür trägt. Es ist eine politische, moralische, wirtschaftliche und finanzielle Krise und ihr erstes Opfer ist das libanesische Volk. Aufgebrachte Beiruter haben dem Präsidenten während seines Rundganges um Unterstützung gebeten. Helfen Sie uns, riefen die Menschen und im Sprechchor auch. Das Volk will den Sturz des Regimes. Im Stadtgebiet geht derweil das Aufräumen weiter. Überall sind vor allem junge Libanesen zu sehen, die Aktionsgruppen bildeten, um Trümmer, Glasscherben und Fassadenteile zu beseitigen. Einer von ihnen ist der 24-jährige Abbas El-Halawi. Ich habe immer hier gelebt, aber noch nie war mein Land so zerstört. Heute fegen wir noch die Trümmer weg, aber morgen packen wir vielleicht schon unsere Sachen und verlassen das Land. Immer wieder kann man hören, dass sich junge Libanesen jetzt fragen, ob sie nicht besser ihr Glück im Ausland versuchen sollten. Die Wut auf die Regierung, auf ihre Unfähigkeit und auf ihre Vetternwirtschaft wird noch größer, als sie es ohnehin schon war. Im Programm des Fernsehsenders El Hadath beklagte der libanesische Journalist Hana Saleh, dass bislang niemand öffentlich die Verantwortung übernommen hat. Wir haben keine Regierung. Was wir haben, sind Amateure. Wer diese Regierung gebildet hat, der wollte die Libanesen bestrafen. Wenn sie auch nur eine Spur von Würde hätte, dann würde sie zurücktreten. Die Regierung tötet uns. Besonders im medizinischen Bereich spitzt sich die Versorgungslage immer weiter zu. Mehrere Krankenhäuser der Stadt führen derzeit keine Coronavirus-Tests mehr durch und behandeln auch keine Corona-Patienten.
Das war der Bericht von Jürgen Stryak. Der französische Präsident hat es gesagt, die internationale Hilfe läuft an. Und sie wird natürlich koordiniert, auch zum Beispiel bei der Europäischen Gemeinschaft. Peter Kapern.
33 Millionen Euro Soforthilfe hat die Europäische Union dem Libanon zugesagt. Die Summe, so Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nach einem Telefonat mit dem libanesischen Ministerpräsidenten Hassan Diab, könne nach einer humanitären Bedarfsprüfung vor Ort noch aufgestockt werden. Gestern hatte die EU bereits mehr als 100 speziell ausgebildete Feuerwehrleute und medizinisches Gerät in den Libanon entsandt. Von der Leyen habe Diab außerdem die Entsendung weiterer Spezialistenteams, unter anderem zum Aufspüren chemischer, biologischer, radiologischer und atomarer Substanzen angeboten, hieß es in einer Erklärung der Kommission. Darüber hinaus könnte die EU weiteres medizinisches Gerät sowie ein Armeeschiff mit einem Hubschrauberlandeplatz zur Versorgung Verletzter bereitstellen. Auch langfristige Hilfen sagte von der Leyen dem libanesischen Regierungschef zu, mit denen der Wiederaufbau Beiruts und die Stabilisierung des gesamten Landes unterstützt werden sollen. Dabei geht es vor allem um Zollsenkungen und Handelserleichterungen für libanesische Waren, die in die EU importiert werden. Außerdem will die Europäische Union das Land bei Verhandlungen mit internationalen Finanzinstitutionen über zusätzliche Wirtschaftshilfen unterstützen.
Soweit Peter Kapern. Diese Katastrophe zeigt, in der Hilfe können Grenzen überwunden werden, von denen man nicht angenommen hatte, dass sie überwunden werden könnten. Die Israelis bereiten sich auf mögliche Hilfe für den Libanon vor. Und wenn ich so einen Satz sage, weiß man, dass eigentliche kriegerische Auseinandersetzungen zwischen beiden Ländern herrschen oder jedenfalls in Teilen. Trotzdem, da tut sich was. Tim Aßmann.
Israels Hilfe für den Libanon, in den Morgennachrichten des Radiosenders Kan, klingt sie schon sehr konkret. Die logistischen Vorbereitungen laufen, die Vereinten Nationen sind eingeschaltet, sagt der Sprecher. Und er ergänzt, die Verpackungen der Hilfspakete würden auf Hebräisch beschriftet, damit die Empfänger wissen, wer ihnen hilft. Wenn Hilfsgüter aus Israel nach Beirut gelangen, dann nur unter Einschaltung von Mittelsmännern wie den Vereinten Nationen. Davon gehen die israelischen Behörden offenbar aus. Am Tag nach der Katastrophe hatte Israels Premier Benjamin Netanyahu dem Nachbarland Hilfe angeboten. Im Namen des israelischen Volkes spreche ich dem libanesischen Volk mein Mitgefühl aus. Eine große Katastrophe ist dort passiert. Wir sind bereit zur humanitären Hilfe, von einem menschlichen Wesen zum anderen. Damit, dass die libanesische Regierung das Angebot aus Jerusalem offiziell annimmt, rechnet man dort nicht. Beide Länder befinden sich offiziell immer noch im Kriegszustand. Die Hisbollah-Miliz im Libanon gilt in Israel als Erzfeind. Erst in der vergangenen Woche kam es an der Grenze zu einem Scharmützel zwischen israelischen Soldaten und Hisbollah-Kämpfern. Verschiedene Krankenhäuser in Israel haben nun angeboten, Verletzte der Katastrophe von Beirut zu behandeln. Doch dass es so weit kommt, ist sehr unwahrscheinlich. Die Grenze ist hermetisch abgeriegelt. Wahrscheinlicher ist, israelischen Medienberichten zufolge, dass ausländische Staatsangehörige, die bei der Explosion verletzt wurden, zur Behandlung nach Israel verlegt werden. Ein Ärzteteam des Sheba-Krankenhauses nahe Tel Aviv steht unterdessen bereit, um nach Zypern zu fliegen und dort Patienten aus dem Libanon zu helfen. Wir warten auf grünes Licht, sagte der Arzt Al-Hanan Ba'on, dem Sender Kanal 11. Wir haben medizinische Hilfe angeboten und dass wir schnell kommen können. Sobald es eine positive Antwort gibt, könnten wir fliegen. Die politische Lage bremst die Hilfsbereitschaft aus, das ist offenkundig. Die Solidarität in Israel mit den Menschen im Nachbarland ist spürbar und sichtbar. Am Tag nach der Katastrophe im Hafen von Beirut wurde die libanesische Fahne abends an die Fassade des Rathauses von Tel Aviv projiziert. Menschlichkeit sei wichtiger als jeder Konflikt, erklärte der Bürgermeister von Tel Aviv. Und dieser Einwohner der Stadt ist stolz auf die Solidaritätsbekundung. Was in Beirut passierte, ist eine Tragödie. Unschuldige sind gestorben. Das hat nichts mit Politik und nichts mit Grenzen zu tun. Hier geht es um Menschlichkeit und dafür stehen wir in Tel Aviv. Doch unumstritten ist diese Form der Solidaritätsbekundung in Israel nicht. Yair Netanyahu, einer von zwei Söhnen des israelischen Ministerpräsidenten und bekannt für Provokationen, nannte die Aktion in Tel Aviv krank und das Zeigen der Flagge eines verfeindeten Landes eine Straftat.
Soweit der Bericht von Tim Aßmann. Unsere Kurzberichte beginnen mit Philipp Amthor. Sie erinnern sich, das ist der junge Mann, der oft auch hier in unserem Programm aufgetreten ist. Es ist still geworden, weil er einige Grenzen überschritten hat. Allerdings, der Bundestag hat das Prüfverfahren jetzt eingestellt. Katharina Hamberger.
Auf Grundlage der geltenden Bestimmungen haben sich keine Hinweise auf Rechtsverstöße ergeben. Mit dieser Begründung hat der Bundestag nun das Prüfverfahren gegen Philipp Amthor eingestellt. Die erfolgte Prüfung auf Verstöße gegen die Verhaltensregeln sei abgeschlossen, heißt es von Seiten der Bundestagsverwaltung. Der CDU-Politiker Amthor war stark in Kritik geraten, weil er beim Bundeswirtschaftsministerium für das US-Unternehmen Augustus Intelligence geworben, also Lobbyarbeit betrieben haben soll. Kurz darauf wurde Amthor ins Board of Directors des Unternehmens berufen und bekam Aktienoptionen. Die Zusammenarbeit hat der 27-Jährige nach eigenen Angaben mittlerweile beendet und auch seine Aktienoptionen zurückgegeben. Bei der Prüfung des Bundestages ging es unter anderem darum, ob Amthor mit Reisen, die er unternommen hatte, um sich mit Vertretern von Augustus Intelligence zu treffen, gegen die Verhaltensregeln des Bundestages verstoßen hat. Amthor selbst sagte der deutschen Presseagentur, er habe seine beendeten Nebentätigkeiten einschließlich aller Reisen mit der Bundestagsverwaltung als zuständiger Stelle erörtert. Sie habe den Sachverhalt umfangreich geprüft und ihm im Ergebnis mitgeteilt, dass sich auf Grundlage der geltenden Bestimmungen keine Rechtsverstöße ergeben hätten.
Wenn unser einer am Tag 100 Mal auf sein Smartphone guckt, ist das völlig normal für die meisten hierzulande. Allerdings 2,5 Milliarden Menschen weltweit können sich eben kein Smartphone leisten. Das wurde heute bekannt. Thomas Wagner.
Diese Zahlen gehen aus einer Studie hervor, die die Allianz für bezahlbares Internet heute in Genf vorgestellt hat. Die Autoren weisen darauf hin, dass für Milliarden von Menschen nicht nur Smartphones unbezahlbar sind, sondern auch die Datenpakete, die die Provider anbieten und die Voraussetzung sind für den Zugang zum Internet. Demgegenüber steht, dass eben dieser Internetzugang für die Bewältigung des Alltages immer wichtiger wird. Beispiel die Corona-Pandemie. Staatliche Stellen verbreiten neue Regeln, aber auch Hinweise, wie man sich vor Infektionen schützen kann, übers Internet. Diejenigen, die kein Smartphone und häufig damit auch keinen Netzzugang haben, bleiben außen vor. Die ohnehin schon tiefen sozialen Gräben zwischen den einzelnen sozialen Schichten würden damit noch tiefer. Smartphones sind kein Luxus, sondern ein lebenswichtiges Versorgungsinstrument, heißt es in der in Genf vorgestellten Studie. Die Allianz für bezahlbares Internet leitet daraus dann auch wichtige Forderungen an Politiker in aller Welt ab. Die Produktion vor allem kostengünstiger Geräte müsse gefördert und die Steuern darauf gesenkt werden. Schließlich auch dies, wenn es sein muss, müssten Staaten für bedürftige Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit der Ratenzahlung für Smartphones schaffen und gegebenenfalls subventionieren. Hinter der Allianz für bezahlbares Internet steht die sogenannte Webb-Stiftung und der britische Physiker Tim Berners-Lee, einer der Urväter des Internets.
Die Türkei ist von Demokratie weit entfernt und das Stichwort Rechtsstaatlichkeit, nun ja, das hat dort auch einen anderen Klang. Das hat jetzt eine Kölner Sängerin erneut gesehen und erleiden müssen, Karin Sens.
Ozan Cane war nicht selbst bei der Verhandlung dabei. Sie wurde per Video aus dem Frauengefängnis in Istanbul zugeschaltet. Die Enttäuschung war groß, auch bei ihrer Familie, die teils aus London angereist war. Auch der deutsche SPD-Bundestagsabgeordnete Frank Schwabe verfolgte den Prozess in der Dirne mit. Er sagte, Ozan Cane sei zu Unrecht im Gefängnis, das habe politische Gründe. Er forderte die Türkei auf, zum Rechtsstaat zurückzukehren. Schwabe hofft, dass das Gericht die kurdischstämmige Kölnerin beim nächsten Termin Anfang September freilässt. Das oberste türkische Berufungsgericht hatte vor 2 Monaten ihre Verurteilung nicht bestätigt. Deshalb wird der Fall neu aufgerollt. Das Gericht heute sagte, man wolle ein medizinisches Gutachten abwarten, um dann weiter zu verhandeln. Ozan Cane hatte in ihrer Videoaussage geschildert, dass sie gesundheitliche Probleme habe und sie im Gefängnis nicht ausreichend behandelt werde. Dabei weinte sie. Sie war Ende 2018 zu mehr als 6 Jahren Haft verurteilt worden, weil sie Mitglied einer Terrororganisation sein soll. Gemeint ist die verbotene kurdische PKK.
Die Lage für Donald Trump vor Gericht wird immer schwieriger, zumindest vor den Finanzgerichten mit seinen Finanzunterlagen. Antje Passenheim.
Bezirksstaatsanwalt Cyrus Vance habe Trumps langjährige Hausbank demnach bereits im vergangenen Jahr unter Strafandrohung aufgefordert, wichtige Dokumente herauszugeben. Anfang der Woche war bekannt geworden, dass die Ermittler die privaten wie geschäftlichen Steuerunterlagen des heutigen Präsidenten aus insgesamt 8 Jahren einsehen wollen. Neu ist, dass sich die Ermittlungen nicht nur auf mögliche Schweigegelder richten, die Trump 2 Frauen gezahlt haben soll, weil sie behaupten, sie hätten mit ihm eine Affäre gehabt. Staatsanwalt Vance konzentriert sich bei seinen Untersuchungen offenbar auch auf möglichen Versicherungs- und Bankbetrug durch Trumps Firma und mögliche Angestellte. Die Deutsche Bank hat dem Immobilienunternehmer und seiner Familienfirma, der Trump-Organisation, über die Jahre rund 2 Milliarden Dollar geliehen. Die Deutsche Bank hat offenbar viele Dokumente, die Aufschluss über Trumps Steuerverhalten geben. Die Betrugsermittlungen zu seiner Firma könnten ein Weg sein, um an die lange verlangten Steuerunterlagen des Präsidenten zu kommen. Trumps Anwälte wehren sich dagegen.
Der Dieselskandal wird für Audi immer bedrohlicherer. Vier weitere Manager werden jetzt angeklagt. Susanne Pfaller.
Im Kern handelt es sich um den gleichen Tatvorwurf wie gegen den früheren Audi-Chef Rupert Stadler. Dessen Strafprozess wegen Betrugs in der Dieselaffäre beginnt Ende September vor der Wirtschaftskammer des Landgerichts München II. Die heutige Anklage wird ebenfalls vor dieser Kammer erhoben. Bei allen Gemeinsamkeiten weicht die heute erhobene Anklage in einem wichtigen Punkt von den Vorwürfen gegen Stadler ab. Die heute angeklagten Ex-Vorstände sollen schon früher als ihr ehemaliger Chef von der Betrugssoftware gewusst haben, teilweise schon ab Oktober 2013. Trotzdem sollen sie den weiteren Absatz von Audis und Volkswagen veranlasst bzw. nicht verhindert haben. Dem ehemaligen Audi-Chef wirft die Staatsanwaltschaft vor, er habe spätestens ab Ende September 2015 von der Betrugssoftware gewusst und dann aber, wie die anderen Vorstände auch, weiterhin manipulierte Autos verkaufen lassen.
Um 23.41 Uhr schauen wir auf die Börse und das tut heute für uns Jan Plate.
In Zeiten von Corona, Homeoffice und generell eher zu Hause bleiben, da tragen die Menschen mehr Adiletten, statt unter anderem Schuhe fürs Büro zu kaufen. Es wird mehr über das Internet eingekauft und so sehr auch der Sportartikelhersteller Adidas noch grundsätzlich von Corona getroffen ist. Andererseits läuft eben der Internethandel gut und im dritten Quartal wird wieder Gewinn erwartet. Das hat Aktien von Adidas heute zu einem Plus von fast 2% verholfen. Ebenfalls zu den Gewinnern im DAX gehörte heute Siemens nach den Geschäftszahlen. Für die Papiere ging es um 1,5% nach oben. Siemens ist gut durch das spezielle Corona-Quartal gekommen und hat sich wacker geschlagen. Die Software- und Mobilitätsgeschäfte sind überdurchschnittlich gelaufen, während andere industrielle Geschäfte Rückgänge verzeichnet haben. Für den deutschen Aktienindex DAX ging es zwischen Plus und Minus hin und her, schließlich mit einem Abschlag von 0,5% runter auf 12.592 Punkte. Für die Lufthansa, mittlerweile in der zweiten Börsenliga und teilverstaatlicht, ging es um etwas mehr als 1% nach unten. Mitarbeiter in Deutschland müssen sich auf betriebsbedingte Kündigungen einstellen, während im vergangenen Quartal wieder ein Milliardenverlust angefallen ist und dem Lufthansa-Chef zufolge auch nächstes Jahr die Flugkapazität voraussichtlich ein Drittel geringer sein wird als 2019.
Das war der Börsenbericht von Jan Plate. Die evangelische Kirche wagt sich auf neue Welten, nämlich auf das Wasser. Das neue Seenotrettungsschiff Sea-Watch 4 soll noch im August mit seinem Einsatz beginnen. Das Trägerbündnis ist inzwischen noch breiter geworden. Nina Amin.
Noch liegt die Sea-Watch 4 in einem spanischen Hafen. Letzte Vorbereitungen für den ersten Einsatz des Seenotrettungsschiffs seien notwendig, sagt Marie Naas, die Sprecherin von Sea-Watch. Aber es soll so schnell wie möglich losgehen, denn die Lage im Mittelmeer spitze sich momentan dramatisch zu.
Es sind Tausende von Menschen in den letzten Wochen in Italien angekommen. Unsere Aufklärungsflugzeuge haben allein in den letzten wenigen Wochen über 2000 Menschen gesichtet. Gerade in den Sommermonaten, wenn das Wetter besser ist, werden natürlich besonders viele Menschen übers Mittelmeer fliehen. Weil wir keine zivilen Seenotrettungskapazitäten gerade vor Ort haben, ist es umso wichtiger, dass wir so schnell wie möglich zurück in den Einsatz kommen.
Unterstützt wird die mehr als 20-köpfige Mannschaft dabei von Ärzte ohne Grenzen. Eine Ärztin, eine Hebamme und zwei Krankenpfleger würden sich um die Geretteten kümmern, unter ihnen oft Schwangere und Kinder ohne Begleitung, sagt Oliver Behn, Projektleiter bei der medizinischen Hilfsorganisation.
Und wir wissen aus den Einsätzen von unseren Teams auf den anderen Schiffen, dass praktisch jeder, der aus diesen überfüllten Booten aus Libyen flieht, extrem schutzbedürftig ist. Einige von ihnen haben ein kaum fassbares Ausmaß an Gewalt erlebt, an persönlicher Gewalt, sexualisierte Gewalt, sind Opfer von Menschenhandel und Überlebende von Folter.
Diese Menschen dürften nicht von der libyschen Küstenwache zurückgebracht werden. Teams von Ärzte ohne Grenzen seien in den libyschen Lagern im Einsatz und wüssten, wie schlimm die Zustände dort seien. Die EU spiele dabei eine wichtige Rolle, kritisiert Behn.
Das Zurückbringen und die Finanzierung der libyschen Küstenwache wird von der EU gemacht.
Sabine Bilz, Pastorin und Gründungsmitglied von United for Rescue, bewegt vor allem, dass Menschen auf ihrem Fluchtweg über das Meer ertrinken. Auf Initiative und mit großer Unterstützung der evangelischen Kirche hatte das Bündnis das frühere Forschungsschiff Anfang des Jahres ersteigert. Jetzt sei das Schiff umgerüstet. Bilz freut sich, dass mehr als 550 Organisationen daran Anteil hatten. Aber
es ist ein Unding, dass sich Kirche, ein Eiscreme-Unternehmen, Kindergärten und Bauernhöfe an der zivilen Seenotrettung beteiligen müssen. In der heutigen Zeit, weil die EU und ihre Mitgliedstaaten ihrer Verantwortung zur Seenotrettung im Mittelmeer nicht nachkommen.
Aber die Pastorin weiß auch, dass das Engagement der Kirche für Geflüchtete umstritten ist. Die Kirche solle sich nicht in die Politik einmischen oder das Geschäft der Schlepper unterstützen. Auch solche Stimmen gäbe es unter Protestanten. Bilz glaubt aber, dass es sich dabei um Einzelmeinungen handelt.
Da hatten wir ein Video gepostet und jemand kommentierte darunter, dass er nun nach 60 Jahren Kirchenmitgliedschaft aufgrund des Schiffes ausgetreten sei. Und darauf antwortete direkt jemand im Kommentar und sagte, schade, denn ehrlich gesagt ist das der Grund, weshalb ich wieder eingetreten bin.
Für sie sei Seenotrettung jedenfalls nicht verhandelbar und deshalb schicke man bald ein Schiff. Dass dieses Schiff mit Geflüchteten, wie in der Vergangenheit geschehen, eventuell nicht gleich in europäische Häfen einlaufen darf, sei zweitrangig, heißt es vom Bündnis. Vorrang habe erst einmal, möglichst viele Menschen in Seenot zu retten.
Soweit der Bericht von Nina Amin. Es ist ein Bruch mit der Tradition, und zwar ein gewaltiger Bruch mit der Tradition. Viele Oppositionelle, aber auch frühere Regierungs- und Staatschefs sind heute der Vereidigung des polnischen Präsidenten ferngeblieben. Der alte und neue Staatspräsident hat zwar versöhnliche Töne angeschlagen, aber die Kritiker nehmen ihm das nicht ab. Florian Kellermann.
Bei der Vereidigung von Andrzej Duda wurde wieder einmal deutlich, wie gespalten Polen ist. Führende Oppositionspolitiker blieben dem Festakt fern. Unter ihnen Dudas Widersacher bei der Stichwahl, der Warschauer Bürgermeister Rafał Trzaskowski. Dessen Partei, die Liberale Bürgerplattform, machte damit deutlich, dass die Wahl ihrer Auffassung nach nicht korrekt abgelaufen sei. Duda hielt dem in seiner Rede die hohe Wahlbeteiligung entgegen.
Wielkie zwycięstwo polskiej demokracji.
Das ist ein großer Sieg für die polnische Demokratie. Die Wahlbeteiligung lag bei fast 70%. Ich habe so viele Stimmen bekommen wie seit fast 30 Jahren kein Kandidat bei einer Präsidentschaftswahl mehr. Meine Landsleute haben meine ersten 5 Jahre im Präsidentenamt positiv beurteilt. Sie haben mir ein starkes demokratisches Mandat für eine weitere Amtszeit erteilt. Der 48-Jährige richtete auch einige versöhnliche Worte an die Zuhörer. Die Temperatur im politischen Streit sollte wieder sinken, so Duda. Die Türen des Präsidentenpalastes stünden auch für Oppositionspolitiker offen. Politische Gegner sollten sich mit gegenseitiger Achtung begegnen. Allerdings ließ Duda keinen Zweifel daran, dass er weiterhin die Regierung der rechtskonservativen Partei PiS unterstützen werde. So ging Duda so gut wie gar nicht auf die polnische Mitgliedschaft in der Europäischen Union ein. Die PiS liegt seit ihrer Regierungsübernahme im Streit mit der EU-Kommission, vor allem wegen ihrer Gerichtsreform. Der politische Beobachter Artur Nowak-Farr sagte im regierungskritischen Radiosender Talk FM: Der Präsident hat die sogenannte Drei-Meeres-Initiative herausgestellt. Die Zusammenarbeit der Staaten, die zwischen Ostsee, Schwarzem Meer und Mittelmeer liegen. Das wundert mich nicht, denn hier war Präsident Duda aktiv. Dass er die EU aber praktisch überhaupt nicht erwähnt hat, das verwundert schon. Er schreibt damit seine früheren Äußerungen fort, wonach die Europäische Union für ihn nur eine eingebildete Gemeinschaft darstellt, abgesehen vom Geld, das durch die EU umverteilt wird. Die Regierungspartei PiS und Andrzej Duda haben nun 3 Jahre Zeit, bis zur nächsten Parlamentswahl, um ihre politische Agenda weitgehend ungestört umzusetzen. Vor der Präsidentenwahl deuteten Vertreter des Regierungslagers an, sie wollten ein Mediengesetz verabschieden, das regierungskritischen privaten Medien das Leben schwerer machen soll. Unter anderem wurde in der PiS darüber diskutiert, die Beteiligung ausländischer Verlage an polnischen Medien zu begrenzen. Dudas Kritiker hoffen, dass der Präsident doch noch größere Distanz zur Regierung entwickelt. so der Politologe Tomasz Słomka im Fernsehsender TVN24. Ein drittes Mal kann Duda nicht kandidieren. Er ist also nicht mehr darauf angewiesen, dass ihn ein bestimmtes politisches Lager unterstützt, mit seinem Geld und seinen Strukturen. Vielleicht erinnert er sich nun an die Verfassung, die er als Präsident schützen sollte, und daran, dass das polnische Präsidentenamt als Schiedsinstanz angelegt ist. Dass der Präsident also den Ausgleich zwischen den Parteien und den Menschen suchen sollte, das wünschen sich nicht nur die Gegner von Andrzej Duda, sondern auch seine Tochter. Die 25-jährige Kinga Duda war am Wahlabend auf die Bühne getreten und hatte appelliert, jeden mit Würde zu behandeln, unabhängig von der Hautfarbe, der politischen Einstellung oder der Religion.
Soweit Florian Kellermann. Der 6. August ist ein ganz besonderer Tag in der Geschichte. Nämlich heute genau vor 75 Jahren wurde die zweite Atombombe abgeworfen auf Hiroshima. Sie hat dort ein Inferno ausgelöst. Heute wird die Erinnerung wachgehalten. Erinnerung heißt allerdings immer wieder Mahnung. Und diese Mahnung heißt nie wieder Atomwaffen und weg mit Atomwaffen in dieser Welt. Katrin Erdmann.
In Schuluniform stehen drei Schülerinnen vor dem leeren Mahnmal im Friedenspark von Hiroshima und beschließen mit ihrem Gesang die halbstündige Gedenkfeier, 75 Jahre nach dem Atombombenabwurf mit mehr als 100.000 Toten. Zuvor hatten zwei Schüler an die Welt und die rund 800 anwesenden Zuschauer und Zuschauerinnen appelliert. So etwas darf nie wieder passieren. Die ermutigenden Worte der Überlebenden, die die Stadt wieder aufgebaut haben, leben für immer in unseren Herzen weiter. Genau um 8.15 Uhr wurde die Friedensglocke geschlagen und eine Schweigeminute eingelegt. Hiroshimas Bürgermeister Kazumi Matsui forderte in seiner kurzen Ansprache nicht nur eine Abkehr von den Atomwaffen. Ich appelliere an die japanische Regierung, den Stimmen der Strahlenopfer Gehör zu schenken und den Atomwaffenverbotsvertrag zu unterzeichnen und zu ratifizieren. Als einziges Land, das Opfer von Atombomben wurde, muss Japan die weltweite Öffentlichkeit für den Geist von Hiroshima gewinnen. Und fuhr Matsui weiter fort, es brauche einen größeren Beistand für die Opfer von damals, die inzwischen ein Durchschnittsalter von 83 Jahren haben. Viele leiden immer noch an den Folgen des Unglücks. Ein Hinweis, der nicht von ungefähr kommt. Erst vergangene Woche wurde die japanische Regierung von einem Gericht dazu verdonnert, weitere Opfer anzuerkennen. UN-Generalsekretär Antonio Guterres sollte ursprünglich Ehrengast bei der Gedenkfeier in Hiroshima sein. Doch wegen des Coronavirus wurde daraus nur eine Videobotschaft. Auch er forderte eine komplette Abschaffung von Massenvernichtungswaffen und äußerte sich besorgt über die aktuelle Entwicklung. Teilung, Misstrauen und fehlender Dialog sind auf dem Vormarsch und verschärfen den Wettbewerb um Nuklearwaffen. Atomwaffenstaaten modernisieren ihre Arsenale und entwickeln neue und gefährliche Waffen, sagte Guterres. Auch Japans Regierungschef Shinzo Abe fügte hinzu, das Ziel müsse eine atomwaffenfreie Welt sein. Sein Land sehe sich dabei als Vermittler zwischen den Atom- und Nicht-Atomstaaten. Stunden bevor die offiziellen Vertreter ihre Grenze im Friedenspark ablegten, kamen bereits zahlreiche Bürger Hiroshimas und legten an dem Betonbogen, in dem die Namen der Opfer hinterlegt sind, Blumen nieder. So wie dieser 76-Jährige. Wir sind alle alt geworden und werden nicht mehr so lange leben. Es wäre schön, wenn die Welt eine friedvollere wäre. Damit spricht er gegenüber einem AP-Reporter aus, was viele Strahlenopfer in dieser Zeit umtreibt. Die Sorge, dass mit ihrem Ableben die Erinnerung an dieses schreckliche Unglück verblasst.
Es wäre schön, wenn die Welt eine friedvollere wäre. Diesen Satz dürfen wir uns heute Abend merken. Dank an Katrin Erdmann. Ich habe Besuch bekommen. Bei mir ist Volker Barnik im Studio mit gebührendem Abstand. Der hat die Pressestimmen. Bitte schön.
Die hohe Zahl der Corona-Neuinfektionen ist ein zentrales Thema in den Zeitungskommentaren. Laut Robert-Koch-Institut sind im Vergleich zum Vortag mehr als 1.000 weitere Infektionen registriert worden. Die hessische Niedersächsische Allgemeine aus Kassel sieht so wörtlich keinen Grund zur Panik, aber ein Alarmzeichen. Auch der Tagesspiegel aus Berlin mahnt, der Trend ist eindeutig. Die Fallzahlen steigen rasant. Der Wert von Donnerstag ist der höchste seit Mai. Die Zahl der von lokalen Ausbrüchen betroffenen Landkreise steigt ebenfalls. Das Corona-Netz wird also dichter. Die Neue Osnabrücker Zeitung fragt sich, wie es nach den Sommerferien weitergehen wird und antwortet: In den nächsten Monaten wird es auf das Verantwortungsbewusstsein und den gesunden Menschenverstand jedes Einzelnen ankommen. Die Volksstimme aus Magdeburg begrüßt die Pflichttests für Rückkehrer aus Risikogebieten, hat aber einen Einwand. Anfechtbar ist, dass diese Kontrollen ein staatliches Geschenk bleiben sollen. Die Pforzheimer Zeitung kritisiert, Gesundheitsminister Spahn kann es drehen und wenden, wie er will. Die Corona-Testpflicht für Rückkehrer aus Risikogebieten kommt zu spät. Die Rhein-Pfalz aus Ludwigshafen hingegen findet, Spahn handelt, Zitat, genau richtig. Der Bundesgesundheitsminister beschönigt nichts, unterlässt dabei zugleich jede Dramatisierung. Die Ludwigsburger Kreiszeitung schreibt zu den Bußgeldern bei Verstoß gegen die Maskenpflicht: Ob das 50 oder 150 Euro sind, tut am Ende weniger zur Sache. Hauptsache, der Verstoß wird überhaupt konsequent geahndet. Wer nicht hören will, muss fühlen. Sonst ist der Verantwortungsvolle der Dumme. Die Lufthansa schließt angesichts der hohen Verluste betriebsbedingte Kündigungen nicht mehr aus. Auch dieses Thema beschäftigt die Zeitungskommentatoren. Die Tageszeitung bezeichnet das Vorgehen des Vorstandsvorsitzenden Carsten Spohr als schamlos, denn Spohr missbraucht die schlechten Zahlen als Drohkulisse, um gegen die Vertreterinnen der Beschäftigten massiv Front zu machen. Er sucht in dieser schwierigen Lage nicht den Schulterschluss mit ihnen, sondern versucht, sie einzuschüchtern und klein zu machen. Die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle prophezeit sehr harte Kämpfe. Dazu gehöre, dass Konzernchef Spohr nun mit betriebsbedingten Kündigungen droht. Dass sich die Politik, namentlich die Bundesregierung, da einmischt, ist zwingend notwendig. Nicht nur, weil der Bund der größte Aktionär ist. Und die Süddeutsche Zeitung erläutert, Lufthansa schrumpft, muss Flugzeuge stilllegen und Jobs streichen. Dass da die Gewerkschaften nicht gerne mitmachen, ist klar. Aber es ist unvermeidlich, um die Firma als Ganzes zu retten. Das war der Blick in die Zeitungen von morgen.
Dankeschön. Das war der Kollege Volker Barnik mit den Pressestimmen von morgen. Das war es hier bei uns. Ich bedanke mich natürlich wie immer für Ihr Interesse auch im Namen der Kolleginnen und Kollegen, die heute hier mitgewirkt haben. Natürlich empfehle ich Ihnen alle nachfolgenden Sendungen, wo wir Sie weiter informieren werden. Ab 5 Uhr morgen ist dann die Kollegin Stefanie Rode für Sie da. Sie hatte um 7.15 Uhr ein Interview mit Ulrich Kelber, dem Bundesdatenschutzbeauftragten. Da geht es um die Corona-Daten. Mir bleibt nur noch Ihnen eine angenehme Nacht zu wünschen. Ich sage bis demnächst und tschüss. Mein Name ist Jürgen Zurheide.